Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Wir melden uns zurück mit einer weiteren Sondersendung zum Jahreseinstieg mit Leonhard Fischer, dem Unternehmer und Finanzwirtschaftsexperten. Wir haben bereits in die Kristallkugel geblickt zum Thema Bitcoin, allgemeiner Ausblick. Jetzt gehen wir etwas spezifischer auf die Europäische Union, auf Europa ein. Das ist ja ein Thema, das uns nicht unbedingt ungeteilte Freude und euphorische Anwandlungen beschert. Lieber Leonhard, ich begrüße dich wieder. Ja, wir sind mit einem leicht dezenten, optimistischen Ausblick, haben wir uns verabschiedet gestern. Und jetzt die Frage, wir sprechen über Europa. Das ist ja ein Thema, das viel Verdruss auslöst. Wie ist da deine Einschätzung? Ist Europa in einer vielleicht der schwierigsten wirtschaftlichen Situation seit Leonhard Fischer Gedenken? Wo stehen wir?
Also Leonhard Fischer Gedenken sind da nicht so relevant. In einer extrem schwierigen Situation, die meiner Meinung nach von der von den Mainstream-Medien in Europa fast sträflich negiert werden. Es ist interessant zu sehen, dass in den letzten 4, 5 Wochen zum Jahresende fast alle wichtigen angelsächsischen Medien, Economist, Financial Times, New York Times, ja, sehr, sehr höfliche, aber sehr kritische Artikel zu Europa geschrieben haben. Den wohl deutlichste Aussage hat das in Amerika in politischen Kreisen sehr einflussreiche Organ Politico getroffen, die gesagt haben, dass wenn Europa sich nicht ganz deutlich etwas ändert, geht Europa, ich übersetze das jetzt frei, den Weg Italiens. Es bleibt in einer ewigen Sklerose. Wenn auch wunderschön, verkommt es aber zu einem Museum für Amerikaner und Chinesen. Das sind ja sehr deutliche Worte. Die englische Presse hat, besonders der Economist, in seiner Liebe zu Zahlen, von denen ich 3, 4 nennen möchte, die uns zu denken geben müssen, einige Zahlen dargelegt, die mir zum Teil selber so neu waren, weil sie eigentlich so öffentlich gar nicht diskutiert werden. Erstens, seit Einführung des Euros und eigentlich in den letzten 25 Jahren, vor 25 Jahren war das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Deutschland ungefähr genauso hoch wie in Amerika. Heute ist das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Deutschland um 40% niedriger als in Amerika. Für mich ist das eine Schlüsselzahl und zwar deshalb, wir tun so, als wären wir in einer Krise, die vielleicht von der Ampel verursacht wurde in Deutschland oder durch das in Frankreich oder Macron oder was auch immer, was aber auch wieder weggehen kann. In Wirklichkeit befinden wir uns seit 20, 25 Jahren in Europa in einer langen Phase des stetigen Abstieges. Und für mich stellt das ein kolossales Versagen der Europäischen Kommission dar und ist für mich eine Herausforderung, dass die Europäische Union grundsaniert werden muss und dass der Europäischen Kommission klargemacht werden muss, dass ihre Aufgabe darin besteht, den Wohlstand Europas zu mehren und sich nicht in allerlei Liebhabereien geopolitischer oder sonstiger politischer Natur zu verlieren. Denn die Kommission ist keine Regierung, sie ist das Organ, das die Verträge überwachen und das Gesamtinteresse, das für mich in erster Linie den Wohlstand Europas mehren sollte, also der Europäischen Union.
Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, hat Goethe geschrieben. Europa ist doch wohlstandsverwahrlost und wir haben eine politische Führungskrise. Nicht die erste in der europäischen Geschichte und vielleicht auch nicht die größte in der europäischen Geschichte. Ich erinnere an jene Führungskrise, die zum Jahr 1945 geführt hat. Da kann man ja sagen, diese Katastrophe ist auch überwunden worden. Ich bin gefühlsmäßig optimistisch für Europa. Ich sehe die großen Probleme, aber ich glaube, die Europäer werden sich wieder aufrappeln. Glaubst du das auch?
Ich hoffe das. Und ich will ja auch diese Kritik nicht äußern, weil ich kein Anhänger Europas bin. Es ist meine Heimat. Und ich will diese Kritik auch nicht äußern, weil ich die EU ablehne. Im Gegenteil, ich sehe den Nutzen, den die Europäische Union gebracht hat, ohne Frage. Ich sage das, weil ich glaube, dass wir in Europa uns einer Diskussion verweigern, dass die Medien ihrer Aufgabe nicht nachkommen, dass die Politik ihrer Aufgabe nicht nachkommt und dass dadurch die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß dieses schleichenden Abstiegs seit 20 Jahren nicht ausreichend informiert ist, um mit nötiger Härte Konsequenzen zu fordern. Eine Europäische Union, die nicht in der Lage ist, ich rede jetzt von den Institutionen, dafür zu sorgen, dass Europa im Wirtschaftswachstum halbwegs mit Amerika mithalten kann. Halbwegs, Roger, was wir eben nicht schaffen. Wenn du die Zahlen anguckst, seit 25 Jahren jedes Jahr immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Aber zur gleichen Zeit Länder wie die Schweiz oder andere erpresst, um ihr ihren imperialpolitischen Willen aufzustocken. Das ist nicht die Europäische Union, die ich unterstütze. Und das ist auch nicht die Kommission, die ich unterstütze, die sich um jeden politischen Heckmeck der Welt kümmern will, am liebsten im Rest der Welt erklären will, wie man zu leben hat. Ich erwarte, dass sie ihre Aufgaben machen und dafür sorgen, dass wir Wachstum kriegen. Und dazu gehört in erster Linie, und das ist meine Kritik an der Europäischen Union, ist die Kritik an Brüssel, ist die Kritik an der Kommission, dass sie endlich aufhört, uns mit Bürokratie so zu ersticken, dass jede bürgerliche Antriebskraft, Wohlstand zu entwickeln und zu mehren, im Keim erstickt wird. Das wird in der internationalen Presse eindeutig so geschrieben. Das hat Draghi in seiner Rede vor einigen Monaten klar gemacht. Aber das geht so, da holt man den Draghi raus, stellt ihn vorne hin, dann darf er das sagen und dann wird er wieder unten in den Keller gestellt und nichts ändert sich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen, darum formuliere ich auch ein bisschen aggressiver, wir müssen jetzt etwas aggressiver und konsequenter auftreten, damit sich was ändert. Denn alle Möglichkeiten für Europa sind ja nach wie vor da.
Also das Versagen ist ja auch ein Versagen der Regierungen. Schauen wir mal nach Deutschland. Und das ist ja eigentlich unglaublich, wenn wir sehen, wie dieses so tüchtige Land heute eigentlich in den selbstverursachten wirtschaftlichen Scherbenhaufen hineinschlittert. Ich will auch eine Zahl hier einschießen. 1945 war Deutschland ein rauchender Trümmerhaufen. Nach dem schrecklichsten Weltkrieg aller Zeiten, nach zwei Weltkriegen könnte man sagen, 1961, also 16 Jahre später, hatte Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, einen höheren Wohlstand pro Kopf als die Vereinigten Staaten von Amerika. Also da muss man sagen, man könnte fast etwas zynisch formulieren, nach einer Katastrophe arbeiten die Deutschen eigentlich am tüchtigsten. Das ist fast beängstigend, was da passiert ist an Renaissance. Was ist mit Deutschland los? Warum ist Deutschland so auf der schiefen Bahn? Und wie könnte da die, was muss passieren, damit sich das verbessert?
Deutschland erlebt sozusagen einen gewissen perfekten Sturm. Zum einen hat Deutschland nun mal ein exportgetriebenes Geschäftsmodell. Und durch den enormen Wirtschaftsaufschwung Chinas in den letzten 20 Jahren wurden viele Probleme verdrängt, weil man halt so erfolgreich nach China exportieren konnte. Die Kernpunkte dieses Exportmodells sind Automobil und Maschinenbau. Beide leiden. Der Automobil durch technologische Disruption und dadurch, dass die Chinesen mit dem Elektroauto faktisch einfach einen Technologiesprung machen und und das dann hochskalieren in einem Maße, wie die deutsche Industrie das gar nicht kann. Und im Maschinenbau, dass sich Grundlagen geändert haben, auch wieder technologisch und dass es viele neue Wettbewerber gibt. Das ist ein strukturelles Problem, das schon lange existiert, das aber einfach durch diesen Boom zwischen 2008 und 2019, 20 einfach übertüncht wurde. Das Zweite ist, Deutschland hat eine, wenn man es positiv formuliert, chaotische Energiepolitik. Die Legende ist ja immer, dass wir von billigem russischem Gas gelebt haben. Das ist eine platte Lüge. Billig war russisches Gas nie. Im Durchschnitt der 10er Jahre, also der Hochphase des Putin-Gases, wie man es ja heute so ungefähr sagt, war der Gaspreis in Deutschland im Schnitt so 2 bis 3 Mal so hoch wie in Amerika. Amerika hat Fracking gemacht und damit wirklich, wirklich billige Energie. Das amerikanische Geschäftsmodell wird von billiger Energie gespeist. Deutschland hatte Energiesicherheit, die ist jetzt auch weg. Und den Rest über Kernkraft und alles will ich gar nicht mit dir reden. Also Deutschland hat eine ziemlich chaotische Energiepolitik, die dazu geführt hat, dass die Energiepreise hochgeschossen sind. Das ist für ein Industrieland keine gute Idee. Und das Dritte ist wirklich der Bürokratiewahn der Europäischen Union. Ich meine,
Den die Deutschen aber pflichtschuldigst und vielleicht noch streberhaft mitmachen bzw. überbieten.
bei dem man sogar den Eindruck hat, dass Teilen der politischen Elite in Deutschland das geradezu gefällt. Oder sie es genießen. Nein, es ist eine wirklich unglückliche Konstellation. Ich lasse mal das ganze Thema Migration außen vor, das ja beim Bruttosozialprodukt pro Kopf auch nicht sehr hilfreich ist, wenn die Migranten nicht entsprechend in die Wirtschaft integriert werden, und stattdessen massive Sozialtransfers bekommen. Ich möchte auch gar nicht auf diese Detailfragen Steuersystem oder alles reingehen. Also wenn du mir eine Pistole an den Kopf setzen würdest und sagst, was sind die beiden wirklichen Probleme Deutschlands oder was sind die beiden Dinge, die in Deutschland nicht passieren in den letzten 20 Jahren, dann würde ich sagen, es sind zwei Fs. Das ist einmal Fracking, mit dem Amerika sich aus einer Energieabhängigkeit in eine Energieexportposition begeben hat. Sie verkaufen uns jetzt sehr teures Liquid Gas. Und in der Amerika einfach die Energiekosten in Amerika stetig gesenkt hat seit 20 Jahren, während sie bei uns stetig gestiegen sind. Das ist das eine. Das zweite ist das Finanzsystem. Neben also all diesen bürokratischen Sachen. Wir haben keine Risikokapitalindustrie wie Amerika. Ein Elon Musk, wie immer man zu ihm stehen möchte, der würde ja in Deutschland gar nicht existieren können. Den hätte ja niemand finanziert. Das sind ja jahrelange Verluste in Milliardenhöhe, die alle aus diesem Venture-Kapital und dem großen Umfeld finanziert werden. Ich betrachte wirklich die Tatsache, dass wir in dem altmodischen Bankensystem des 20. Jahrhunderts stecken geblieben sind, als eines unserer zentralen Probleme. Dazu nur eine kleine Zahl, wenn man mal nicht die Politik und die Kommission verantwortlich machen will. In Amerika werden ungefähr 70 bis 80% der Kredit- und Risikofinanzierung über Fonds im weitesten Sinne des Wortes gemacht. Und nur 20 bis 30% über die Banken. In Europa ist genau umgekehrt. Wir sind in einer alten Welt verhaftet und überregulieren uns und haben zu teure Energie. Das ist einfach ein Problem zu viel, ja.
Werden die Wahlen daran etwas ändern? Es sieht ja so aus, als würde Friedrich Merz würde die CDU gewinnen. Er hat gesagt, Brandmauer mit der AfD. Das heißt, er wird mit den Linken, vielleicht mit den Grünen, koalieren müssen. Ist das der Befreiungsschlag, den, die deutsche Politik braucht?
Also eine Koalition mit der SPD oder den Grünen als Befreiungsschlacht zu bezeichnen, wäre der Euphemismus des Jahrhunderts. Ich persönlich halte die apodiktische Definition einer Brandmauer für idiotisch in einer Demokratie. Wir erleben ja gerade in Österreich, wo das hinführt. Ich halte das für völlig, also ich halte das in der Sache für falsch, politisch für verständlich. Weil er natürlich Angst hat, das sollte auch nur die geringsten Anzeichen geben, dass er zu einer anderen Koalition bereit wäre. Weißt du, was am Ende passiert und wie sehr die CDU in welcher Koalition auch immer ihre Handschrift durchsetzen kann, setzt dann auch wieder voraus, welche CDU eigentlich. Das Problem der CDU ist, dass mir immer nie klar ist, wofür die eigentlich steht. Gerade in Wirtschaftsfragen, ja, sie würde eher die Steuern senken als erhöhen, das ist ja gut. Sie will die Verteidigungsausgaben erhöhen und bla. Aber sie will auch an der Schuldenbremse festhalten oder vielleicht auch nicht. Also, das sind alles so komplexe Fragen. Mir fehlt ein bisschen in der deutschen Politik die positive Radikalität. Und wir werden erleben, wie auch immer man zu Amerika stehen kann. Das kann auch alles sehr chaotisch enden. Ich halte das für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber Amerika umarmt die dramatischen Konsequenzen der technologischen Veränderung der letzten 20 Jahre. Und sie akzeptiert, dass man auch so ein paar disruptive, vielleicht auch ein bisschen manchmal gleich gestörte Charaktere wie Elon Musk und andere einfach auch mal eine Plattform geben muss, um selber aufgeweckt zu werden. Nicht, weil man alles, was die sagen, für richtig hält, ganz im Gegenteil, sondern weil man einfach sagt, warte mal, Ich muss denen ja mal mindestens mal zuhören, denn sie repräsentieren die Veränderung, vor der ich vielleicht noch die Augen zu sehr verschließe. Und da ist Europa einfach nicht mutig genug, zu sagen, jetzt brauchen wir mal eine gewisse Radikalität. Und die Deutschen sind da so ungefähr ja die am wenigsten mutigsten. Und darum glaube ich, dass die Veränderung erst kommen wird, wenn die neue Regierung dieselben katastrophalen Umfragewerte haben wird in einem Jahr wie die letzte Regierung, weil sie nicht konsequent und radikal genug an die Umsetzung geht.
Glaubst du, dass es Europa, glaubst du, dass es Deutschland noch viel schlechter gehen muss, bis sich wirklich etwas ändert, bis man wegkommt von diesem Etatismus, von dieser Staatsgläubigkeit, Bürokratiegläubigkeit, von diesem Sozialismus, könnte man sagen, und wieder zurückkehrt zu den Grundsätzen der Marktwirtschaft, der Freiheit und der Eigenverantwortung, die ja die Erfolgs Werte, wenn man so will, auch Europas natürlich sind, der marktwirtschaftlichen Welt. Muss es Europa, muss es Deutschland noch viel schlechter gehen, bevor sich was ändert?
Müssen wir zunächst eine kleine Kritik üben. Ich war noch nie ein Anhänger des Sozialismus, fand ihn immer vom falschen Menschenbild ausgehend. Aber dem Sozialismus unterstelle ich bis heute eine hehre Absicht. Der Durchbürokratisierung, die wir seit 20 Jahren erleiden, sehe ich nicht mal die hehre Absicht drin. Das ist nicht mal Sozialismus, das ist viel schlimmer. Das ist die Unterdrückung. Das ist ja faktisch eine Wachstumsablehnung, die dahinter steckt. Und es gibt auch große Teile, die ja die Theorie vertreten, wir brauchen kein Wachstum oder wir können uns keins mehr leisten, wir müssen am besten nur noch verzichten. Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass, Roger, sind wir doch mal als Menschen ehrlich mit uns selber. Wann ergreifen wir denn in der Regel die nötigen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen? Ganz selten durch weise Voraussicht in unserem Leben. Meist erst, ja, im besten Falle eine Minute vor 12, oft genug wahrscheinlich auch schon eine Minute nach 12. Unsere Politik und unsere Regierung ist ja auch nur ein Abbild unserer eigenen Menschlichkeit. Also von daher glaube ich nicht, dass es sich etwas nachhaltig ändert, bevor es nicht noch etwas schlimmer wird. Und darum habe ich ja auch am Anfang versucht, sagen wir mal, darzustellen, es ist ja schon sehr schlimm. Und dass das nicht in den Medien deutlicher gesagt wird, nicht aus Pessimismus oder weil ich was Böses will, sondern einfach, ich kann doch nicht vernünftige Entscheidungen treffen, wenn ich schon mal damit anfange, im faktenfreien Raum zu agieren und so zu tun, als ob das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, gar nicht passiert ist. Und stattdessen große geopolitische Träumereien. Das Gefährlichste wäre deutscher Politiker ist ihre Liebe zum Thema Geopolitik. Da sagt der einfache Bürger, lass uns jetzt erstmal sehen, dass wir den Laden in Ordnung bringen, dann kannst du Geopolitik machen.
Geht ja noch weiter. Die grüne Geopolitik war ja eine grüne, könnte man sagen, planetarische Politik der gesteuerten Heilung des Weltklimas. Meine letzte Frage: Wo ist der Lichtblick in Europa, in Deutschland? Wo siehst du Anzeichen, die Hoffnung machen?
Also fangen wir mal ganz vorne an. Die europäischen Hochschulen sind nach wie vor, was Forschung und Qualität betrifft, in vielen Bereichen mit die besten auf der Welt. In der Schweiz einige davon, die ETH ganz vorne dabei. Es gibt kaum ein Gebiet, auf dem wir in der Forschung nicht mithalten können. Was wir im Moment falsch machen, ist, dass wir die Umsetzung nicht. Und dass das Internet, das ja mal faktisch in CERN mitentwickelt wurde, dann in Amerika zum Riesengeschäftsmodell wird. Lass mich auch noch etwas sagen, was, glaube ich, wir mal mit Donald Trump machen müssen. Die amerikanische Börsen stellen 70% und mehr der weltweiten Kapitalisierung dar. Das Wirtschaftswachstum ist gigantisch. Der Wohlstand pro Kopf hat Europa abgehängt. Aber Donald Trump gewinnt mit einem Parteiprogramm, in dem er so tut, als ob Amerika von allen auf der Welt wirtschaftlich über den Tisch gezogen wird. Das ist doch grotesk. Was sollen denn dann wir Europäer sagen? Ich drehe mal den Spieß um. Ja, sicher, wir exportieren teure französische Taschen und überteuerte deutsche Autos vielleicht nach Amerika und dieses und jenes. Aber Amerika hat uns digital kolonialisiert. Die Börsenbewertung dieser sieben tollen amerikanischen Unternehmen ist doch nicht dadurch vertretbar. Diese sieben zusammen repräsentieren jetzt fast die Hälfte des amerikanischen Bruttosozialprodukts mit ihrer Börsenkapitalisierung.
Also
Das
ist Google und so weiter, das sind diese.
Google, Facebook, Nvidia, wie sie alle heißen, diese ganzen Superstars. Facebook heißt ja Meta und Google heißt Alphabet. Also nicht, dass wir hier uns blamieren, indem wir sogar Anfängerfehler machen. Die benennen ja auch manchmal ihren Namen um. Aber Apple und so weiter und so fort. Das sind ja, die arbeiten ja an quasi Monopol. Und wenn du nun mal das Thema KI nimmst, auf dem Bereich künstliche Intelligenz forschen europäische Hochschulen ganz weit vorne. Aber welches Unternehmen in Europa hat die Datenbasis, die ein Google hat oder die Meta oder Facebook oder wie immer sie sich nennen haben oder Apple oder andere? Das heißt, wir sind gerade dabei, dadurch, dass wir eine digitale Kolonie Amerikas werden und unsere Daten irgendwo in Rechenzentren in Amerika liegen, dass wir dadurch die Chance verlieren, dann auch entsprechende Produkte umzusetzen. Ich sage das deshalb so ein bisschen provokativ, weil man könnte ja auch mal eine europäische Politik hingehen und sagen, oh Donald Trump, wenn du jetzt Zölle für unsere schönen europäischen Luxusgüter und sonstigen Produkte einführst, dann werfen wir mal den Markt für deine Digitalfirmen zu, die 50% deiner Börsenkapitalisierung, warte mal, ungefähr, ja, so 50 und mehr des S&P repräsentieren. Dann wollen wir doch mal sehen, wer hier wirklich wen in den letzten Jahren über den Tisch gezogen hat. Also ich glaube, wir müssen in Europa auch aufwachen, dass wir nicht nur unsere eindeutigen Interessen gegenüber China definieren müssen, wir müssen auch unsere wirtschaftlichen Interessen gegenüber Donald Trump definieren, denn sonst werden wir einfach, ja, werden wir diesen digitalen Wettbewerb überhaupt nicht gewinnen können. Und wir müssen vielleicht auch mal den Mut haben, unsere Grenzen für amerikanische Produkte schwieriger zugänglich zu machen.
Leonhard, ganz herzlichen Dank für diesen
Das
Ausblick.
ist
Wir kommen zurück.
sozusagen
Wir
Leonhard Fischer Interpretation der Donald Trumpschen Magerpolitik für Europa.
ja,
Make
er
Europe
wirft uns
great
auf die
again.
eigenen Interessen zurück. Vielen Dank. Wir werden dann das Thema Amerika noch ansprechen in einer nächsten Sendung. Wir melden uns zurück. Einstweilen auch jetzt noch einmal herzliche Grüße und eine gute Zeit. Und wir kommen wieder morgen mit einer Sendung zum Thema Amerika. Da gibt es ja auch viel Interessantes dann zu diskutieren. Trump, die Protektionist, die Zölle, seine Zollpolitik. Elon Musk, der ja eine heimliche, ein Weltinfluencer geworden ist auf allen Bühnen, in allen politischen Kampfzonen. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Eine schöne Zeit. Bis später, lieber
Und man kann es
Leonardo.
drehen und wenden, wie man will. Der Kaffee schmeckt in Italien immer noch am besten. Also.
Das ist dann der Lichtblick. Okay, wir sehen, wir werden sehen. Okay, bis
Bis
bald.
dann.
Ciao.
Ciao.